das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Rund 44 Stunden, die können ganz schnell rumgehen oder aber auch quälend lang sein, je nachdem, wie man es nimmt. In rund 44 Stunden ist es 18 Uhr am Sonntagabend und die Bundestagswahl gelaufen. Dann wird feststehen, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Bis dahin geben die Spitzenkandidaten der Parteien noch einmal alles, auch wenn bei den meisten heute sogenannter Wahlkampfabschluss ist. Wirklich stillhalten können die Kontrahenten nicht. Morgen wird Angela Merkel in ihrem Wahlkreis noch einmal Überzeugungsarbeit in eigener Sache leisten. Martin Schulz in Aachen, wenige Kilometer entfernt von seinem viel zitierten Würselen, wo er mal Bürgermeister war. Und auch die anderen Parteien rackern sich noch ab. Robin Lautenbach über die letzten Wahlkampfstunden vor der großen Entscheidung.
Da war doch einmal der erbitterte Streit um die Obergrenze. Heute kein Wort davon. Horst Seehofer und Angela Merkel betonen das Gemeinsame von CDU und CSU. Und das ist vor allem die innere Sicherheit.
Heute ist es möglich, dass Gefährder des Landes verwiesen werden, wenn sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Heute ist es möglich, wenn die Ausreisepapiere nicht vorliegen, dass die Abschiebehaft mehrere Monate dauern kann. All das war notwendig, aber all das wäre ohne CDU und CSU niemals durchgesetzt worden.
Auch in München lautes Pfeifen. Angela Merkel lässt sich nicht beirren. Die SPD auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. Martin Schulz attackiert die Kanzlerin, will mehr Kontroversen.
Es geht darum, dass wir den Mut haben, mutig in die Zukunft zu blicken. Die nächsten 4 Jahre dürfen keine 4 Jahre des Stillstands und der Lethargie werden, in denen Angela Merkel das Land regiert, wie in den letzten Jahren nur noch müde die Vergangenheit verwaltet.
Tapfer sagt Schulz, er wolle Kanzler werden. Er redet nicht über die drohende Alternative, Juniorpartner oder Opposition. Rot-Rot-Grün hat keine Chance, das wissen auch die Grünen, vielleicht Jamaika. Trotz schlechter Umfragen nehmen die Grünen teil am Rennen um Platz 3.
Bei der dritten Kraft geht es um die Frage, werden wir in unserem Land in Zukunft ökologisch, gerecht, tolerant, weltoffen, europäisch sein oder das Gegenteil davon?
Zu Jamaika würde ja auch die FDP gehören, doch die muss erst mal wieder in den Bundestag kommen. Mittelstand und Steuerzahler will sie dort stärken. Chancen auf Platz 3 hat auch sie.
1% mehr für uns als die AfD ändert etwas. Denn wenn die FDP dritte Kraft ist, haben wir Gewicht für Regierungsbildung. Und im Fall einer neuen großen Koalition führen wir die Opposition.
Die AfD macht keinen bundesweiten Wahlkampfabschluss. Der niedersächsische Spitzenkandidat tritt in Northeim auf.
Deswegen sind wir 2013 angetreten für eine Euro-Rettungspolitik, für eine Abschaffung der Euro-Rettungspolitik. Wir treten ein für eine große Wende in der Flüchtlingspolitik.
Die Linke, bislang Oppositionsführerin. Diesen Platz will sie verteidigen. Ihr Programm, mehr Steuern für Reiche.
Wir sagen eben auch dazu, wo das Geld herkommen soll, nämlich da, wo der große Schotter liegt. Verdammt, in Deutschland gibt es doch riesige Vermögen bei Millionären und Milliardären.
Einen Tag noch die Wähler mobilisieren. Das wollen nun alle Parteien.
Ein Wahlkampf geht zu Ende. Dazu ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Nein, langweilig war dieser Wahlkampf nicht. Wer das so empfunden hat, der hat nicht genau hingeschaut, der wollte nicht bemerken, dass es unter der Oberfläche der Schönwetterphrasen und der sinnfreien Plakattexte in unserer Gesellschaft gewaltig brodelt. Und damit meine ich nicht nur die Schreihälse oder die Pfiffe der Unzufriedenen beim Wahlkampfabschluss der Kanzlerin heute in München. Ja, auch das hat es gegeben und es zeigt die Wut in Teilen der Bevölkerung. Ja, bei diesem Wahlkampf wurde es nur dann und immer dann spannend, wenn Politik auf Wirklichkeit traf, wenn Merkel, Schulz und Co. den Bürgern nicht entkommen konnten, sich beispielsweise in Wahlarenen unbequemen Fragen stellen mussten. In diesen Momenten wurde deutlich, dass die großen sozialen Themen im Wahlkampf kaum angesprochen wurden. Pflegenotstand, Altersarmut, Bildungspolitik und Rente. Wer von Grundsicherung leben muss und die Miete kaum zahlen kann, dem sind Europa oder das Verhältnis zu Erdogan vergleichsweise wurscht. Dieser Wahlkampf hat gezeigt, die Nöte der Menschen sind vielfältig, die Antworten der Politiker zu einfach. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, wirbt beispielsweise die CDU. Die anderen Kampagnen waren auch nicht besser. Mehr Schönreden, mehr Verharmlosung als in diesem Wahlkampf geht nicht. Dieses Wegducken vor Problemen, dieses Weiter-so der Kanzlerin, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD, das stärkt die Falschen. Die Quittung dafür gibt es wohl am Sonntagabend.
Reinhard Becker kommentierte: Europa lag in Trümmern, als Premierminister Winston Churchill 1946 in Zürich seine Vision Vereinigter Staaten von Europa in die Welt trug, in denen Großbritannien übrigens nicht mitvereinigt sein sollte. So meinte er das. Es war nicht das einzige Mal, dass britische Regierungschefs sich von der Insel wagten, um Grundsätzliches zur Rolle Britanniens in Europa zu sagen. Nun wollen sich die Briten von der EU trennen und Regierungschefin May wählte das wunderschöne Florenz, die einstige europäische Handelsmetropole, um zu verkünden, wie sie sich die nächsten Schritte im Scheidungskrieg vorstellt. Mareike Aden.
Zu Hause in London vor dem Amtssitz von Theresa May geben sie noch nicht auf. Brexit-Gegner schwenken vor der Downing Street ihre EU-Flaggen. Die Premierministerin ist da schon in Florenz. Im Herzen Europas hofft sie, mit ihrer Grundsatzrede endlich Schwung in die Verhandlungen zu bringen, mit warmen Worten und neuen Vorschlägen. Für die Wirtschaft will sie eine zweijährige Übergangsphase. Eine solche Phase wird der Wirtschaft und den Menschen Sicherheit geben, dass sie sich auf Veränderungen vorbereiten können. Und es soll auch eine Garantie geben, dass die Übergangsphase zeitlich begrenzt ist. Während der Übergangsphase soll der gemeinsame Binnenmarkt bestehen bleiben, sagt May. Die britische Wirtschaft reagiert positiv, aber Sorgen für den Handel mit der EU bleiben. 2 Jahre wären nicht lang genug für Unternehmen, um sich an ganz neue Rahmenbedingungen anzupassen. Wir als Handelskammer werden uns für eine längere Übergangsphase einsetzen. In London verfolgt die deutsche Musikerin Barbara Höfling Mays Äußerungen zu den EU-Bürgern in Großbritannien ganz genau. May verspricht, bei Streitigkeiten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zu berücksichtigen. Ein Fortschritt sei das, aber nicht genug.
Das gibt natürlich Hoffnung, dass sie irgendwie so langsam anfängt, sich zumindest Richtung EU zu bewegen. Aber natürlich bin ich enttäuscht, dass unsere Situation, also der in England Lebenden, sich immer noch nicht geklärt haben.
Die Premierministerin verspricht auch, dass ihr Land finanziellen Verpflichtungen nachkommen werde. Aber Details nennt sie in Florenz auch dazu nicht.
Markus Preis in Brüssel. Wie kamen denn die Worte Mays an bei den europäischen Partnern?
Ja, man muss erstmal die Inszenierung dazu sehen. Frau May ist nach Florenz gereist, hat ihr ganzes Kabinett mitgenommen, hat die Brexit-Verhandlungen, die eigentlich diese Woche laufen sollen, für diese Rede quasi verschieben lassen. Also da hatte man einen ganz großen Wurf erwartet. Und dann muss man doch eben ganz genau hinhören, um zu verstehen, was sie eigentlich will. Entsprechend die Reaktion sehr kritisch aus dem Europaparlament. Da heißt es, man sei besorgter als vorher oder Frau May sei zu kurz gesprungen. Aber es gibt auch positivere Reaktionen, unter anderem von Frankreichs Präsident Macron. Der sagt, man sieht, da ist ein Wille, etwas zu bewegen. Und auch der Chefunterhändler Barnier hat heute Abend gesagt, das sind konstruktive Töne. Aber wir wollen das eben jetzt auch am Verhandlungstisch sehen.
Was bedeutet denn diese Rede für die gemeinsamen Verhandlungen?
Naja, also man muss sehen, Frau May ist da in einer innenpolitisch sehr schwierigen Lage. Und wenn man das berücksichtigt, dann hat sie heute schon einige mutige Ansatzpunkte da geliefert. Zum einen sagt sie, kein EU-Land soll künftig weniger aus dem EU-Haushalt bekommen oder mehr einzahlen müssen wegen des Brexits in der Zeit bis 2020. So lange läuft die Finanzplanung. Ich habe gerade mit dem deutschen Haushaltskommissar Günther Oettinger gesprochen, der ja die Milliarden irgendwie zusammenbringen muss. Der ist auch erleichtert darüber. Und auch der Punkt, dass der EuGH-Urteile berücksichtigt werden sollen, das kommt positiv an, aber das muss eben noch ausformuliert werden. Insgesamt kann man das so zusammenfassen, eine super Rede, wenn sie vor einem Jahr gehalten worden wäre.
Dankeschön, Markus Preis in Brüssel. US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un liefern sich seit Wochen einem Krieg der Worte. Auch heute ging das verbale Aufrüsten kräftig weiter. Damit beginnt die Nachricht mit Judith Rakers.
Das Regime in Nordkorea drohte heute mit dem Test einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik. Via Staatsfernsehen beleidigte Machthaber Kim Jong-un den US-Präsidenten als geistesgestörten Greis. Damit reagierte er auf Trump, der mit der Zerstörung Nordkoreas gedroht hatte. Heute legte Trump per Twitter nach und nannte Kim Jong-un einen Verrückten, der sein Land verhungern lasse. Auch der Iran reagierte heute indirekt auf Kritik aus den USA. Präsident Rouhani kündigte an, das Raketenprogramm auszubauen. Dafür werde sein Land niemanden um Erlaubnis bitten. US-Präsident Trump hatte auf der UN-Vollversammlung das Atomabkommen mit dem Iran in Frage gestellt. Mehrere tausend Mitarbeiter von ThyssenKrupp haben heute in Bochum gegen die Fusions- und Sparpläne des Konzerns protestiert. Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze und fühlen sich übergangen. Vorgestern hatte Konzernchef Hiesinger eine Zusammenarbeit mit dem Konkurrenten Tata Steel angekündigt. Der Bundesrat hat in der letzten Sitzung vor der Wahl härtere Strafen für Verkehrsdelikte beschlossen. Unter anderem wird das Hantieren mit Handys am Steuer strenger geahndet. Höhere Bußgelder werden ebenfalls fällig, wenn Fahrer bei Staus keine Rettungsgasse bilden. Verschärft werden auch die Strafen für illegale Autorennen. In den Erdbebengebieten Mexikos schwindet die Hoffnung, verschüttete Leben zu finden. Gestern hatten Millionen Menschen auf der ganzen Welt vergeblich auf die Rettung eines Mädchens namens Frida aus den Trümmern einer Schule gewartet. Heute sagte die Armee, dass es ein solches Kind gar nicht gebe. Bei dem Beben am Dienstag sind allein in Mexiko-Stadt 40 Gebäude eingestürzt.
Nashörner haben seit jeher fasziniert. Schon Albrecht Dürer, der übrigens nie ein lebendiges Rhinoceros gesehen hatte, bevor er 1515 diesen berühmten Holzschnitt fertigte. Doch nicht nur bei Tierfreunden ist der urzeitliche Koloss beliebt. Wilderer machen gnadenlos Jagd auf die Tiere, um an ihr Horn zu kommen. Damit lässt sich viel Geld machen. Denn Nashornpulver ist in China und Vietnam begehrt, weil ihm dort heilende und potenzsteigernde Wirkung zugesprochen wird. Der Handel ist eigentlich weltweit verboten, jetzt aber kommt in Südafrika das Horn wieder unter den Hammer. Thomas Denzel.
Südafrikas Nashörner. Ihr Horn darf jetzt wieder verkauft werden. Ganz legal und gegen den Willen der Regierung des Landes. Nashornzüchter wie John Hume hatten erfolgreich gegen das Handelsverbot geklagt. Auf seinen Farmen hält Hume rund 1500 Nashörner, mehr als jeder andere auf der Welt. Und er hat Hörner auf Lager, die er verkaufen will, im Wert von mindestens 60 Millionen Euro. Wir haben hier mehr bewaffnete Truppen zum Schutz vor Wilderern als Tierpfleger. Dafür brauche ich das Geld, sagt Hume, und für den Helikopter und die Fahrzeuge, die nachts patrouillieren. Unter Narkose nehmen Humes Ranger den Tieren das Horn ab. Es wächst nach und das Tier muss nicht sterben. Wilderer töten, weil sie es eilig haben. Online versteigern Hume und seine Mitarbeiter die Hörner nun. Ihre Käufer aber dürfen die Ware nicht aus Südafrika ausführen, denn das internationale Handelsverbot gilt weiterhin. In Südafrika werden jährlich hunderte Tiere von Wilderern erlegt. Hume und andere private Nashornfarmer rechnen damit, dass der legale Markt den illegalen austrocknen wird. Doch das ist umstritten. Wilderer werden das als gute Gelegenheit betrachten, sagt dieser Tierschützer. Sie werden weiter wildern und müssen nun nur noch jemanden bestechen, der ihre Hörner als legal deklariert. Und Hörner werden weiter außer Landes geschmuggelt. Diese hier hat die Polizei in Johannesburg vor wenigen Tagen einem Mann abgenommen, der sie nach Hongkong ausfliegen wollte. In Asien werden sie in der traditionellen Medizin verwendet. Die Polizei kämpft gegen den Schmuggel, die Nashornbesitzer dagegen wollen exportieren. Wenn wir zum Beispiel jedes Jahr 6 Tonnen legales Nashorn in den vietnamesischen Markt pumpen, wird dann die Wilderei zunehmen oder abnehmen, fragt Hume. Ich bin mir sicher, dass sie dann abnehmen wird. Ein Nashorn müsse lebendig mehr wert sein als tot, sagt John Hume. Sonst seien die Tiere sehr bald verschwunden.
Uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Wie wird denn das Wochenende, Claudia Kleinert?
Das Wochenende wird zweigeteilt, aber für alle, zumindest morgen Vormittag, kommt mal die Sonne raus, Pina. Es wird nämlich dichtere Wolkenfelder geben, vor allem im Osten, dementsprechend zweigeteilt, weil es da sowohl morgen als auch am Sonntag doch eher mal trüb ist, auch mal regnen kann. Morgen im äußersten Westen meist 4 bis 6 Stunden, im Südwesten sogar 6 bis 8 Stunden. Ähnliches gilt für den äußersten Westen Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens. Am Sonntag dann eher dichtere Wolkenfelder, die aus Osten Osten kommen. Da gibt es dann wirklich kompakte Wolken und es regnet immer mal wieder. In der Westhälfte häufiger Sonnenschein, ganz im äußersten Westen sogar 8 bis 10 Stunden. Da haben wir es dann mit richtig schönem Spätsommerwetter zu tun. Jetzt in der Nacht noch dichte Wolkenfelder, die aus Nordwesten hereinkommen. Da regnet es auch leicht. Sonst ist es locker bewölkt, zum Teil sogar sternenklar. In der zweiten Nachthälfte aber kann sich örtlich dichter Nebel bilden. Die Temperaturen sinken meist auf Werte zwischen 12 und 7 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit Sonnenschein. Nebelfelder, die sich erstmal auflösen müssen. Kompakter sind die Wolken dann immer noch so von der Nordsee rüber bis ins südliche Niedersachsen, ins östliche Nordrhein-Westfalen. Im Laufe des Nachmittags dann sonnige Abschnitte, dichte Wolkenfelder, freundlich, wie ja vorhin gesehen, im äußersten Westen. Und Regen kommt dann von Brandenburg und Sachsen herein. Die Temperaturen steigen meist auf Werte zwischen 16 und 21 Grad, 23 Grad im Breisgau. Der Winterzug kommt schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die nächsten Tage weiterhin nach Norden und Osten hin die dichtesten Wolken. Im Osten kann es auch immer wieder regnen. Das gilt halt für den Sonntag. Am Montag dann über der Mitte dichte Wolken, weiterhin Richtung Brandenburg und Sachsen am ehesten mal Regen, im Süden dann meist trocken und dort steigen die Temperaturen sogar auf 22 Grad. Also zwar leicht wechselhaftes Wetter, aber die Sonne wird auch immer mal wieder dabei sein. Lediglich im Osten, da haben wir es mit dem Tief zu tun, das immer wieder für Regen sorgt.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's von uns an diesem Freitagabend. Jetzt sehen Sie einen Tatort mit den Münchner Kommissaren und um 1.15 Uhr meldet sich die Tagesschau. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Ihnen allen einen guten Abend. Bis dahin.